eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Vulkangruppe, den Herrschenden den Saft abdrehen. Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Das Ende der imperialen Lebensweise einleiten. Fossile Kraftwerke abschalten ist Handarbeit. Den Raubbau an der Erde stoppen. Freiheit für alle Antifas, Klimaaktivisten und alle anderen Widerspenstigen. Mit diesem Ende dieses legendären Bekennerschreibens einer oder der Vulkangruppe vom 4. Januar 2026 sag ich auch hier nochmal frohes Neues zu diesem ja doch sehr turbulent gestarteten Jahr und hallo Sven.
Hallo Gerrit, ja auch von mir verspätet auch nochmal alles frohes Neues und das, wie du es schon gesagt hast, das Jahr hat ja wirklich sehr fröhlich angefangen.
Und bevor ich dir jetzt wieder so eine ganz schlaue Frage stelle zu diesem Bekennerschreiben, vielleicht auch zu diesen vier, fünf Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, möchte ich vorab kurz nochmal einen Überblick schaffen über das, was denn jetzt so auf dem Bekennerschreiben-Markt so angeboten wird. Und auch das vorab ist nicht vollständig. Ich habe mir aber jetzt mal meiner Meinung nach die wichtigsten Veröffentlichungen von verschiedenen Menschen, die sich als Vulkangruppe oder als diese Vulkangruppe bezeichnen oder als eine andere Vulkangruppe bezeichnen, will ich jetzt erstmal kurz aufzählen, damit wir einen Überblick haben, weil ich glaube, das hilft uns auch durch diese Folge, weil da steckt schon einiges drin, wenn man mal guckt, was hier jetzt alles veröffentlicht wurde in diesem Zusammenhang. Damit können wir anfangen. Das, was ich gerade vorgelesen habe, das war streng genommen Bekennerschreiben Nummer 2 der Vulkangruppe, den Herrschenden den Saft abdrehen. Also der Menschen, die für sich den Anschlag auf das Berliner Stromnetz vom 2. Januar 2026 für beanspruchen. Warum ist es das zweite? Es ist eigentlich fast wortgleich zum ersten, aber das erste, das wurde auf der Plattform Knark, die rund um Leipzig, eine linksextreme Plattform, wo jeder was veröffentlichen kann, veröffentlicht wird. Das, was ich gerade vorgelesen habe, stammt aus dem zweiten Schreiben dieser Gruppe, dieser Vulkangruppe, was dann auf Indie Media veröffentlicht wurde, was ein bisschen ausführlicher ist noch und auch ein bisschen mehr Täterwissen für sich beansprucht. Also, wir sind jetzt schon bei 2. Dann gab es ein drittes Statement, eine Art Richtigstellung dieser Vulkangruppe ein paar Tage später oder von Menschen, die sich als diese Vulkangruppe ausgegeben haben. Wir wissen es nicht. Eine Art Richtigstellung, in dem dann nochmal gesagt wurde, wir entschuldigen uns so sinngemäß bei den, ich sag mal, zivilen Opfern, den etwas vielleicht unterprivilegierten Menschen, die auch diesem Stromausfall zum Opfer gefallen sind. Und wir wollen klarstellen, wir sind keine Russen. Wir waren das schon selber. Und dann gab es noch ein viertes Statement, das war dann ein offener Brief, wie sie es genannt haben, auch von dieser Vulkangruppe, die für sich beansprucht, diesen Anschlag begangen zu haben, indem sie das Ganze nochmal ausführlicher begründen und, ich sag mal, auch Medienberichterstattung aufnehmen darüber, dass denn so viele auch Unbeteiligte davon betroffen waren und auch nochmal sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, ob sie denn nicht eigentlich Russen sind und das Ganze gar keine Linksextremen seien. Also 4 Schreiben von Menschen, die sagen, wir waren die, die den Anschlag begangen haben. Dann gab es noch ganz viele andere, aber da möchte ich nochmal 2 weitere Schreiben hervorheben und das eine ist ein Schreiben einer alten Vulkangruppe oder der Vulkangruppe, die für sich behauptet, sie hätten 2011 mit diesem ganzen Trend der Vulkangruppen angefangen und die distanzieren sich plötzlich sehr deutlich von dieser neuen Vulkangruppe und dann, und jetzt können wir auch rechtfertigen, dass wir jetzt ein bisschen zu spät darüber reden, über dieses Thema, ist ja vielleicht alles schon durch, gehe ich heute nochmal auf die einschlägigen Plattformen, heute ist der 11. Januar, auf die einschlägigen Plattformen und dann sehe ich hier bei der Plattform Knack aus Leipzig noch ein neues Statement und zwar von der Vulkangruppe von 2011, die jetzt sagt, die andere Vulkangruppe, die sich als die Vulkangruppe von 2012 ausgegeben hat, das stimmt nicht. Wir sind die echte Vulkangruppe von 2012 und wir solidarisieren uns eher mit dem, was da jetzt passiert ist. Und wir sollten uns als Vulkangruppen nicht spalten lassen. Wir sehen. Nachdem das passiert ist, gab es ein Bekennerschreiben und danach ging es wild durcheinander. Menschen beanspruchen das für sich, Menschen distanzieren sich davon, Menschen trollen auch rum. All das gab es, gaben sich als irgendwelche Vulkangruppen aus und am Ende haben alle den Überblick verloren. Und wir versuchen jetzt vielleicht mal dieses Chaos ein bisschen zu entwirren. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner ganz schlauen Frage und mache jetzt vorher klar, lass uns erstmal über das Originale reden, über das, was als allererstes rauskam, wo ja auch die Behörden davon glauben, dass es authentisch ist, woraus ich auch zitiert habe. Sven, du als Mensch, der sich ja schon sehr lange mit der linken, der linksextremen Szene, deren Organisation und auch deren Ideologien befasst, wo und wie würdest du das einordnen, wo lässt sich das verorten? Ich sag mal, in dieser Matrix von Positionen, Organisationen, Gruppen und Meinungen.
Also bevor ich dazu komme, mit Original meinst du in diesem Fall natürlich das Schreiben von diesem Jahr, nicht die Original, in Anführungsstrichen, Vulkangruppe, das wäre ja die von damals.
Das originale Bekennerschreiben für den Anschlag Anfang Januar 2026.
Genau. Also alles, was du jetzt aufgezählt hast, bevor ich gleich zu der Einordnung komme, ich fand das Ganze, oder das erinnert, also diese Diskussion in die Media und auf der anderen Plattform erinnert so ein bisschen an Monty Python und an die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Das nur am Rande. Also es ist interessant, wenn man sich das alles durchliest, aber man kann da auch relativ oft den Kopf schütteln und genau, was am Ende jetzt wie läuft und was hinter diesem ganzen angeblichen Täterwissen steckt, das lassen wir nochmal außen vor. Kommen wir zu deiner Frage und zu dem, was jetzt eben diese Vulkangruppe den Herrschenden den Saft abdrehen veröffentlicht hat. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung, das Ganze ist ja bereits am 3.1. verschickt worden, auch an verschiedene Medien. Nicht an alle Medien, sondern nur an ein paar. Was ich auch spannend finde, dass man es irgendwie nur an Spiegel, Taz und so weiter geschickt hat. Warum nicht beispielsweise auch an den Tagesspiegel, der ja auch eher aus einem linken Spektrum kommt. Aber das ist so ein bisschen, oder auch an die Junge Welt zum Beispiel, vielleicht will man die auch gar nicht erreichen. Aber ich spreche die Junge Welt auch deshalb hier an, weil, wenn man sich das Ganze durchliest, man kommt erstmal so ein bisschen zu dem Gefühl, auch von dem, was du zitiert hast. In dem Moment, wo das Wort imperial gedroppt wird, bin ich immer sofort in einem Bereich, wo man von ja diesem, was wir klassisch als antiimperialistische linke Gruppen bezeichnen würden. Gleichzeitig haben wir aber auch nochmal diesen Aspekt, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Und das ist immer etwas, was ja auch schon sehr lange in der linken Szene verortet ist. Es gab da ja die letzten 15, 20 Jahre immer wieder Diskussionen darüber, wo man auch so ein bisschen erkennt, okay, aus welchem Bereich kommen diese Leute. Es gibt natürlich, wie gesagt, unterschiedliche Strömungen und auch das mit dem, diese vereinfachte Kapitalismuskritik, die Reichen sind schuld an allem, zeigt auch nochmal auf, aus welcher Richtung man hier kommt. Und eben dann dieser Aspekt, wir können den Raubbau an der Erde stoppen. Das ist so ein bisschen dieses neuere Phänomen, wobei das sich so ein bisschen aus der Klimabewegung speist. Aber im Großen und Ganzen wird das Ganze hier in meinen Augen ja aus einer Oldschool-linken Richtung kommen. Der Aspekt, der damit reinspielt, war ja auch, dass man auch die Berliner Villenviertel angreifen wollte mit diesem Aspekt Immobilienfirmen. Also alles, was hier drin steht, ist so eine ganz klassische, verkürzte Wirtschaftskritik. Wir können da bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Verkürzte Kapitalismuskritik, indem man im Endeffekt den Reichen die Schuld gibt, wenig inhaltlich spricht, sondern sehr viel Verallgemeinerung, Vereinfachung und dann eben das, was man eben aus so einer, verkürzt gesagt, plumpen linken Ideologie kennt, wie sie eben beispielsweise im Antiimperialismus oder im klassischen, vor allem im Antiimperialismus vorkommt.
Ich würde jetzt fast schon Lanze brechen, auch für antiimperialistische Linke, wenn sie denn theoretisch geschult sind und marxistisch geprägt sind, weil das, finde ich, spiegelt sich in diesem Bekennerschreiben oft nicht wieder. Ich finde auch, weil du gesagt hast, der Begriff imperial kommt davor, ja, aber er kommt sehr spezifisch vor und zwar als der Begriff der imperialen Lebensweise. Und damit ist ja nicht der Imperialismus gemeint durch militärische Interventionen oder Ähnliches, worüber ja viel geredet wird, auch mit dem Blick auf den Nahostkonflikt, sondern da ist ja eher schon so eine Art, ich sag mal, postmoderne Konsumkritik mit gemeint, und zwar, dass so wie wir hier leben, durch den Ressourcenverbrauch, den wir haben, wir eigentlich einen Imperialismus ausüben auf den globalen Süden. Ganz kurz gesagt, weil es ja nicht für alle reicht, dürfen wir eigentlich nicht so viel konsumieren und so viel produzieren. Und deswegen müssen wir auch diese Infrastruktur zerstören, die eigentlich dieses Leben erst ermöglicht. Und deswegen würde ich erstmal sagen, es ist eine andere Art von Imperialismus, über den hier gesprochen wird. Und es ist deswegen ja auch eine dezidierte Fortschrittfeindlichkeit. Man will zurück, eigentlich in eine Art vorindustrialisierte Gesellschaft. Deswegen würde ich sagen, dass das hier vor allem auch im Zweifel eher eine Art anarchistischer Angang ist und weniger ein klassisch marxistischer Angang. Also zumindest ein Angang, der sich etwas mehr, so eine Art anarcho-primitivistisch ist. Und da möchte ich jetzt wirklich nochmal darauf hinweisen, es wird hier keine historische Dialektik aufgemacht, wie man es eigentlich in der linken Theorie machen sollte, sondern es wird eigentlich gesagt, wir wollen zurück zu einem Zustand, den es mal gab. Und man sagt nicht beispielsweise, die Technik sollte man vielleicht nutzbar machen, sondern eigentlich müssen wir sie abschaffen.
Finde ich ganz spannend, weil also gerade dieses Anarchistische, was diesen Gruppen ja auch vom Verfassungsschutz und von verschiedenen Medien zugrunde gelegt wurde, das findet man in meinen Augen hier gar nicht so sehr. Also das wird da, finde ich, so ein bisschen reininterpretiert, weil natürlich gibt es unterschiedlichste Gruppierungen oder gibt es auch in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten unterschiedliche Gruppierungen, die eben diesen tatsächlichen Öko- oder Anarcho-Öko-Terrorismus so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist ja der Juna-Bomber, der ja quasi auch so ein grundlegendes Manifest war, der Juna-Bomber, ne? Glaube ich, der dieses Manifest geschrieben hat, der auch so eine Art von Primitivismus hat mit Aspekten. Und wenn man das jetzt, ich sag mal, verkürzt vergleicht, was beispielsweise der Juna-Bomber geschrieben hat, über die Kritik an dem, an der Welt, wie er sie sieht und was wir hier sehen, finde ich das schon ein bisschen unterschiedlich. Der Punkt, wo man sagen kann, okay, das sind wahrscheinlich oder könnten wahrscheinlich eher irgendwelche anarchistischen Gruppen sein, ist da, wo sie, also wo jetzt die Vulkangruppe beispielsweise China beschreibt als rassistische, kommunistische und patriarchale Diktatur. Da hat man nochmal so ein bisschen den Bezug, dass man sagen kann, okay, hier erkennt man so ein bisschen den Ansatz, dass diese Gruppe wahrscheinlich eben keine klassischen, wie du jetzt gesagt hast, Marxisten sind, sondern wahrscheinlich eher aus, ja, einer anarchistischen oder einer autonomen Struktur herauskommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, so dieses Klassische, was man auch bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, intellektuellen Anarchos hat, auch das fehlt hier sozusagen. Aber um diesen China-Punkt nochmal kurz zu Ende zu bringen, ja, man kann davon ausgehen, dass wir hier keine klassischen Kommunisten haben, weil klassische Kommunisten würden China nicht als kommunistische Diktatur bezeichnen.
Ja, vor allem würden klassische Marxisten Technik nicht per se ablehnen, sondern sie als Instrument des Systems sehen. Und was wir hier sehen, da drückt ja viel mehr aus, als sei die Technik per se eine Art autonomer Faktor in dieser Problematik. Es wird außerdem eine Art Naturzustand meiner Meinung nach irgendwie romantisiert. Ich würde immer die Frage stellen, und das würden meiner Meinung nach Marxisten auch nicht machen, ist so, wie würden wir denn eigentlich zurückkommen zu diesem Zustand, der hier glorifiziert wird? Weil wenn man diese Frage stellt, wie wollen wir da eigentlich zurückkommen, dann müsste man ja zu der Antwort kommen, so wie wir gerade leben, müsste man da ja auch Leute eigentlich auf der Strecke lassen, weil ja diese Organisationsgrad, all das, wie wir das haben, eigentlich dafür sorgt, dass wir überhaupt so leben können, wie wir leben. Also so als Beispiel, Marx würde ja sagen, zum Beispiel die Maschine, die verkürzt die Arbeitszeit, aber der Kapitalismus, der verlängert sie dann wieder. Und dann müsste man ja eher sagen, so, okay, wie können wir dafür nutzen, dass eben die Arbeitszeit verkürzt wird durch die Maschine, Und wir aber verhindern, dass der Kapitalismus an sich dann wieder dafür sorgt, dass die Zeit, die wir dadurch gewinnen, wir wieder mit Arbeit auffüllen. So, also, dass man da wirklich mal eine theoretische fundiert hat und eben nicht zurück will. Also diese Rückzugsfantasien sind meiner Meinung nach einfach dezidiert nicht marxistisch. Das heißt quasi, wer entscheidet, wer darf mit zurück und wer stirbt eigentlich auf dem Weg mit zurück, so. Jetzt sind wir hier schon direkt total in dieser Analyse dessen. Das ist wahrscheinlich auch das Allerspannendste daran. Ich sehe halt hier, man bedient sich sehr vielen klassischen linken Erzählungen, linken Bildern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist trotzdem gepaart mit so einer wirklich auch untheoretischeren, postmodernen Naivität wie klassischer Konsumkritik und all das so. Dieses Don't blame the people, blame the system, das gibt's hier in der Form nicht. Diese Theorie, die sie zugrunde legen, und die einzige Theorie, die du ja wirklich rausschälen kannst, ist ja diese imperiale Lebensweise. Das haben zwei deutsche Politikwissenschaftler dieses Konzept 2017 entworfen, was ich erklärt habe, dass wenn wir alle, so wie wir hier leben, ist das eine Art imperialer Raubbau an der Welt. Und deswegen entstehen auch globale Ungleichheiten. Das ist in dieser Theorie auch systemisch gemeint, aber es ist ein sehr großes Einfallstor für eine verkürzte individuelle Kritik am Verhalten Einzelner, was ja eigentlich der Marxismus versucht zu überwinden und das Ganze systemisch zu sehen.
Ja, wobei du auch da natürlich, also das natürlich auch, und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, also je nachdem, wie du halt dann am Ende einen Marxisten definierst, du wirst auch Marxisten haben, die trotzdem sagen, die Reichen sind scheiße, verkürzt gesagt, also das ist ja auch immer eine Frage danach, wie man das Ganze am Ende eben auslegt und wie man dann im Endeffekt damit umgeht. Und das ist das, was wir sehen. Also wo du auf jeden Fall recht hast, hier fehlt tatsächlich so ein bisschen der Unterbau. Hier wird relativ vieles relativ platt geschildert, was wir aber natürlich auch nicht vergessen dürfen. Das ist ja keine theoretische Grundlage, sondern man versucht hier am Ende etwas zu rechtfertigen, nämlich diesen Anschlag eben auf das Berliner Stromnetz. Das ist ja im Endeffekt erstmal das, was hier gemacht wird. Und natürlich haben wir hier so ein bisschen den Aspekt, okay, wenn man eben so an die Öffentlichkeit gehen möchte mit sowas, dann sollte das eben auch, oder kann man davon ausgehen, dass das auch theoretisch untermauert ist. Jetzt ist hier aber tatsächlich, wie du es eben schon gesagt hast, das halbwegs platt gehalten und tatsächlich, das, was du jetzt gesagt hast mit dieser imperialen Lebensweise, das kannte ich bisher noch gar nicht. Wenn du das so sagst, dann gehe ich mal davon aus, dass sie sich wahrscheinlich darauf beziehen und dann nicht so sehr darauf, was ich meinte mit dem Imperialen. Nichtsdestotrotz sind hier ja sehr viele andere Punkte drin, die, wo man so ein bisschen merkt, okay, das ist schon eine plumpe Art, wie man hier mit Sachen umgeht. Und im Fokus steht natürlich an vielen Stellen immer wieder der Aspekt, die Zerstörung unserer Erde. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Und da kann man dann eben so ein bisschen überlegen, ist es überhaupt relevant, was diese Menschen für einen positiven Bezug haben, jetzt im Blick darauf, ob es irgendwelche Anarchos sind oder irgendwelche Marxisten oder irgendwelche Kommunisten oder ob es ihnen hier vordergründig tatsächlich um das geht, was man ja vor ein paar Jahren schon gesagt hat oder wo man vor ein paar Jahren schon mal davon ausgegangen ist, ob sowas nicht passiert. Also mit der Spaltung sozusagen der Klimabewegung hatten wir ja damals, also auf der einen Seite diese klassischen Fridays for Future Schülerinnen und Schüler, die dann ja wieder ganz normal zurück in die Schule gegangen sind. Dann haben wir diesen verqueren Teil um Greta Thunberg, aber auch mittlerweile ja Luisa Neubauer, die plötzlich so einen Schub auf Palästina bekommen haben, eigentlich einen Schub gegen Israel bekommen haben, wo wir das jetzt auch nochmal gesehen haben, wenn man sich die Berichte der letzten Tage anschaut. Und wir haben eben mit diesen Gruppen um Extinction Rebellion etc. schon eine erste Radikalisierung gehabt, die eben andere Schritte gegangen ist als diese klassischen Fridays for Future Bewegung. Und jetzt könnte man sagen, jetzt haben wir zwar den Bezug zu den Vulkangruppen, aber meine Vermutung ist so ein bisschen, dass das nochmal eine Radikalisierung derer ist, denen auch Gruppen wie Extinction Rebellion oder die anderen, die es gab, noch zu zahm waren und man deswegen eben jetzt nochmal einen Schritt weiter geht. Wobei, und das muss man ja auch festhalten, das ist immer noch so ein bisschen das Klassische, was wir eben im großen Bereich der linken Szene kennen. Gewalt richtet sich vorrangig hier nicht gegen Menschen, sondern gegen Objekte, in dem Fall dann eben gegen das Berliner Stromnetz.
Ja, und grundsätzlich finde ich einen Punkt, den man dann noch machen muss, der auffällt, der meiner Meinung nach, wenn man jetzt irgendwie klassischere Theorie, fundierter linke, linksextreme Theorien bedienen würde oder klassischere, sagen wir es so, oder klassischere, sich doch dezidierter an klassischere linke Bewegung angeschlossen hätte. Also ich finde, das Thema Moral spielt schon eine sehr große Rolle in diesem Schreiben. Und auch hier würde ich wieder sagen, dass das nicht, dass das auch eher so eine postmoderne Perspektive ist, weil ja im Endeffekt man ja dann nicht historisch oder klassenabhängig argumentiert, sondern sehr stark moralisch und deswegen ja auch wieder die Möglichkeit offen macht, das so zu individualisieren. Es wird ja von unreifen, dummen Männern gesprochen, die gierig sind, die verkommen sind und all das hat ja dann auch wieder eigentlich keine dezidierte Klassenperspektive, aus der die einzelnen Menschen eigentlich ja agieren, wenn man jetzt wieder bei kommunistischen Theorien ist. Und dass wir wohl, um nochmal aus diesem dieser anarchistischen Perspektive, die da meiner Meinung nach mehr durchkommt, ist ja auch eigentlich so eine Ablehnung von einer strukturellen Organisiertheit auch vielleicht in der Bewegung, aber auch in einer Gesellschaft.
Ja, wobei diesen ersten Punkt, den du jetzt genannt hast, mit, dass man sowas nicht in einer marxistischen Theorie findet oder diese Auseinandersetzung, weiß ich auch wieder nicht. Also auch das gibt es da. Also man muss da immer so ein bisschen differenzieren, was genau meint man dann mit marxistischer Theorie. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch Gruppierungen, die sich auf den Marxismus beziehen, die jetzt eben das genau so unterstützt oder so unterschreiben würden, wie es da drin steht. Man muss da wirklich sehr scharf gucken, dass es da eben auch unterschiedlichste Arten von Menschen gibt, die sich als Marxisten bezeichnen. Das ist halt einfach so. Das heißt, auch da, es bleibt einem nichts über, als auch am Ende da zu differenzieren. Jetzt hast du aber den anderen Punkt, den ich spannend fand, mit der Moral. Weil das ist etwas, wenn man da nochmal so ein bisschen schaut, also klassisch ist es ja wirklich so, dass Marx relativ viel über auch den historischen Materialismus etc. versucht hat, vieles zu erklären. Und bei den bei den anarchistischen Theoretikern, die es gab, die haben ja tatsächlich oftmals einen relativ deutlich flacheren Ansatz gehabt. Die haben auch versucht, vieles zu erklären, aber die haben eben meistens nie so eine tiefergehende Analyse gehabt, wie sie eben Marx gemacht hat. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Grundlage oder die große Unterscheidung, sondern es ging ja gerade auch bei diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zerwürfnis zwischen den Marxisten oder zwischen den Kommunisten und den Anarchisten oftmals auch darum, um die Frage danach, wie sozusagen die bessere Welt erreicht werden soll. Das ist ja das große Zerwürfnis sozusagen auch gewesen zwischen, wenn wir jetzt mal die ganz klassischen Theoretiker nennen, also in dem Fall wären das dann Karl Marx und Michael Bakunin, die beide ja sozusagen als Gründungsväter, ist jetzt der falsche Begriff, aber so als ideologische Vorreiter für ihre jeweiligen Strömungen gelten. Und von der Art und Weise her haben die sich aber, glaube ich, oder standen die sich schon relativ nahe von ihrem theoretischen Wissen beziehungsweise von ihrem theoretischen Bild. Marx jetzt in Deutscher, Bakunin war, meine ich, Russe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber, wie gesagt, der Weg, mit dem sie quasi ihre befreite Gesellschaft erreichen wollten, war halt unterschiedlich. Und so aus der heutigen Perspektive betrachtet hatten ja die Anarchisten oder hatte Bakunin mit seiner Kritik an Karl Marx Idee eben auch recht, dass das, was er sich vorstellt, eben nicht zum gewünschten Ziel führt, Beispiel China, Beispiel Russland oder Sowjetunion, das ist sozusagen da die Unterscheidung gewesen. Moralischer Aspekt hat, meine ich, aber bei den Anarchisten auch, aber auch, und das muss man auch sagen, auch bei den Frühsozialisten immer noch eine größere Rolle gespielt und tatsächlich erst mit dem, was wir eben heute klassisch als den Marxismus bezeichnen, kam eben diese deutlich stärkere Analyseebene herein. Das heißt, ich würde das in dem Fall, dieses moralische Denken nicht mit dem emotionalen der Postmodernen vermischen, sondern das moralische ist in meinen Augen, ohne jetzt auch diese Vulkangruppe irgendwie positiv darstellen zu wollen, aber dieser moralische Aspekt, der ist viel, viel älter als das, was wir eben aus diesen postmodernen Strukturen kennen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber die Frühsozialisten, die waren alle davon ausgegangen, dass sie moralisch handeln, weil sie ja eben oftmals, also alle Theoretiker, die wir kennen, Marx jetzt mal in Anführungsstrichen ausgenommen, aber waren eher irgendwelche Menschen, die in ihrer Zeit relativ privilegiert waren, weil sie sonst gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, so zu schreiben, wie sie geschrieben haben, weil sie sonst gar nicht die Zeit dafür gehabt hätten. Also die ganzen Theoretiker, die sind auch deshalb oder die haben eigentlich immer aus einer moralischen Haltung heraus geschrieben, weil sie eben in Anführungsstrichen was Besseres waren als die, für die sie sozusagen diese Theorien entworfen haben. Aber jetzt sind wir sehr, sehr weit von den Vulkangruppen weg.
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, also wir sehen auf jeden Fall, vielleicht haben wir hier so einen Ideologie-Mix. Vielleicht können wir uns darauf einigen, aus verschiedenen linken Strömungen und Vertreter, die sich sehr elaboriert vielleicht zu einer dieser Strömungen zuzählen würden, würden dann wahrscheinlich diesen Theorie-Mix einfach auch aufgrund dieses Mixes ablehnen, weil dann einiges zu kurz kommen würde.
Nur, weil mir das gerade noch eingefallen ist, was man auch nicht vergessen darf, ist, nicht alle Linken oder linken Gruppierungen, linken Strömungen haben immer so einen ganz klassisch festen theoretischen Grundbau. Also das ist auch noch was man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Es gibt auch ganz viele linke Gruppen, die sich einfach einen Schwerpunkt setzen und sagen, okay, wir wollen beispielsweise einfach antifaschistisch handeln. Das heißt, wir haben jetzt keinen großen politischen Grundbau, sondern alle Leute, die jetzt verkürzt ausgedrückt, die Bock haben, mit uns Nazis zu boxen, die können das machen. Der Rest ist uns egal. Und das gibt es auch bei anderen Gruppen. Also auch innerhalb dieser Klimabewegung gab es das bestimmt auch. Also die hatten ja auch nicht alle einen großen theoretischen Grundbau. Sieht man ja auch daran, wie sich die einzelnen Gruppierungen dann verhalten haben, was es da für Spaltungsprozesse gab, was da für Freaks mittlerweile rumtouren. Und das ist so ein bisschen das, was man im Hinterkopf behalten muss. Nicht jede Gruppe hat auch einen ganz krassen theoretischen Grundbau. Den kennt man meistens, nicht immer, aber meistens doch eher aus einer antideutschen, vielleicht mal aus einer wertkritischen Szene, die eben ja sehr stark Theorie Arbeit gemacht haben, viel stärker als eben andere Gruppen, weil eben der theoretische Aspekt und nicht der praktische Aspekt dort im Vordergrund standen.
Ja, auf jeden Fall. Aber um vielleicht auch zu rechtfertigen, warum ich trotzdem so auf diesem, vielleicht auf so einem theoretischen Fundament bestehe und das auch so hier analysieren will, ist diese anderen Gruppen, die zum Beispiel sagen, wir sind eigentlich nur eine klassische bewegungsorientierte Antifa, sportliche Antifa, wir wollen Nazis boxen, die schreiben halt kein 30.000 langen Bekennerschreiben und tun so, als hätten sie eine theoretische Fundierung.
Ja, okay, da hast du einen Punkt. Da hast du.
Aber ich wollte ja jetzt eigentlich auch dann nochmal, um das abzuschließen, also um diesen Theorie Part vielleicht etwas abzuschließend quasi zu sagen, es ist eine Art Theorie-Mix. Wenn man jetzt diese imperiale Lebensweise nochmal nimmt, wenn man die jetzt hier so ein bisschen missbraucht in dieser Gruppe, dann schaffen sie eine Art, verbinden sie halt also radikaler Klimaaktivismus mit Fortschrittfeindlichkeit, Technikfeindlichkeit und Antikapitalismus, würde ich schon sagen. Das kann man auf jeden Fall so interpretieren. Aber wie gesagt, es ist ein Theorie-Mix, der hier kommt. Und wir sehen auch einfach in unserer Debatte, es gibt sehr viele unterschiedliche linke Strömungen und linksradikale Strömungen, die auch mehr oder weniger unterschiedlich vielleicht auch aktivistisch unterwegs waren. Und deswegen müssen wir jetzt ja mal darüber kommen, was sind eigentlich Vulkangruppen oder gibt es die Vulkangruppe? Sind das mehrere? Ist das ein Franchise? Ist das ein... Kann da jeder mitmachen? Vorab, die Frage können wir nicht abschließend beantworten, aber wir können ja versuchen, uns dem ein bisschen anzunähern. Und deswegen würde ich dir jetzt vorab die Frage stellen, glaubst du, es gibt eine Vulkangruppe? Glaubst du, das sind unterschiedliche Akteure, die sich diesen Namen einfach geben und das übernehmen? Glaubst du, es sind unterschiedliche Akteure, die sich aber kennen? Oder glaubst du, es ist vielleicht einfach ein Verrückter?
Also letzteres würde ich mal ausschließen, dass es ein Verrückter ist. Was ich spannend finde, ist vor allem das, was du als erstes angesprochen hast, dieser Franchise-Gedanke. Da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt werden? Also das Franchise bedeutet ja, man kauft quasi die Rechte von jemandem und arbeitet dann damit. Also das ist ja bei McDonald's oder bei Edeka zum Beispiel so. Das sind ja zwei klassische Franchise-Geschichten, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Aber davon sind, glaube ich, diese Vulkangruppen unfassbar weit entfernt. Denn, und das muss
ja,
man
so, ja... Das mit dem Kaufen, das würde ich jetzt, ist eher so ein Gag. Aber was ich damit meine, ist zu sagen, so okay, es gibt diesen Begriff, und man kennt den und man übernimmt den quasi autark, ohne das mit irgendeiner anderen originalen Gruppe abzusprechen und sagt, wir haben ein ähnliches Ziel und deswegen bedienen wir uns auch diesem Label.
Genau, dann würde ich es halt nicht als Franchise bezeichnen, weil Franchise meint ja das, was ich beschrieben habe. Und Franchise, also wer sich ja darauf bezogen hat, war, glaube ich, der Verfassungsschutz, der gesagt hat, das sei eine Art von Franchise. Aber das würde ich eben genau nicht, also das, was du jetzt als zweites beschrieben hast, da würde ich sagen, ja, das ist nicht auszuschließen. Aber Franchise bedeutet ja, man spricht mit dem Rechteinhaber sozusagen. Und das ist, wird also jetzt, man kann es ja abschließend nicht beurteilen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass es hier nicht unbedingt der Fall sein muss. Die Frage, die ich mir so ein bisschen dabei gestellt habe, ist, okay, vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren ist in Island dieser Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen ausgebrochen.
Und wenn wir uns der so, den man so schreibt, und das sieht so aus, als hätte man wahllos auf der Tastatur rumgehackt.
Genau, und tatsächlich erinnere ich mich noch so ein bisschen daran, weil
also jetzt vielleicht vorab, jetzt kommt der historische Part, Sven, do it.
Genau.
Vulkangruppe.
Genau,
also wie alles begann.
Aber auch wirklich jetzt nur ganz grob abgerissen. Also es gab 2010 oder 11, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, gab
2011.
Es 2011 gab es eben auf Island einen Vulkan, der ausgebrochen ist. Kein klassischer Vulkan, so wie wir das kennen, mit viel Lava etc., sondern vor allem mit unfassbar viel Asche. Und zwar wirklich unfassbar viel Asche, was dazu geführt hat, dass ganz grob eben auch viel von dieser Asche in die Atmosphäre, Stratosphäre, was weiß ich, da oben irgendwo gekommen ist. Und das was dazu geführt hat, dass beispielsweise viele Flugzeuge nicht mehr ordentlich fliegen konnten oder gar nicht mehr geflogen sind.
Man hat es auch hier gesehen.
Genau, man hat es auch hier gesehen. Also wir waren ja damals in Jena und es war tatsächlich auf die eine oder andere Art und Weise eine Beeinträchtigung des Lebens. Und aus dieser Idee heraus, weil nämlich dann auch tatsächlich die Sonne oder die Sonneneinstrahlung beeinträchtigt war. Ich glaube, es war einen ganzen Ticken kälter ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es war alles ein bisschen eingeschränkt und auf dieser Basis heraus hat sich dann eben diese erste Vulkangruppe gegründet, hat eben auch
den Namen. Der Flugverkehr war vor allem eingeschränkt.
Ja, das habe ich ja schon gesagt.
Ach so, sorry.
Ja, ich höre dir nicht zu. Diese erste Vulkangruppe hat sich eben auf diesen Vulkanausbruch bezogen, weil er eben das Leben der verkürzt ausgedrückt kapitalistischen Weltordnung ein bisschen eingeschränkt hat. Das ist sozusagen diese Grundlage gewesen, was dann eben diese Gruppe genutzt hat, um sich eben diesen Namen zu geben und dann eben Brandanschläge auf kritische Infrastruktur durchzuführen. Insgesamt sind es wohl 13 erfolgreiche Anschläge, würde ich mal sagen. Ob es mehr waren, weiß man nicht. Vielleicht sind auch noch kleinere Tests irgendwo passiert. Das können wir alles nicht sagen. Da habe ich auch keine Einblicke in irgendwelche Ermittlungsunterlagen etc. Aber, und das ist jetzt das, was ich vor allem sagen oder vermute, wir können es ja am Ende nicht sagen, ich habe keine Einblicke in diese Szene in Berlin, aber ich vermute ein wenig, oder andersrum, sowohl auf Indymedia als auch auf der anderen Plattform, Knark, ne?
Ja, Knark oder Knack, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau.
Also wie auch immer man es ausspricht, diese Leipziger Plattform, man muss sich das hier so vorstellen, jeder, wirklich jeder kann dort ohne Probleme etwas posten. Also die Leipziger Plattform kenne ich jetzt nicht so genau, aber Indymedia ist wirklich eine Seite. Da kann einfach jeder etwas posten. Es gibt theoretisch Moderationskriterien, aber die sind relativ offen. Also das heißt, wenn da jetzt keine Nazis was posten, dann wird es wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Aber alles, was bei Open Posting auf dieser Seite indymedia.org erscheint, das kann von jedem. Also auch wir könnten, wenn wir wollen, da jetzt irgendwas schreiben und irgendwas posten. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen großen Anmeldeprozess durchlaufen muss, sondern das ist relativ einfach, auch ohne, dass man es zurückverfolgen kann. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Es gab früher mal noch eine zweite Plattform, die nannte sich links unten Indymedia. Die gibt es aber nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch diese klassische de.indymedia.org. Das ist die deutsche. Es gibt auch noch eine internationale Version. Aber wie gesagt, da kann jeder und jede drauf posten, ohne dass man das groß zurückverfolgen kann. Man kann natürlich dann auch noch Verschlüsselungssoftware etc. benutzen, um das Ganze noch schwieriger von der Rückverfolgbarkeit her zu gestalten. Aber deshalb haben wir eben auch mittlerweile, das ist ja am Anfang gesagt, so viele unterschiedliche Erklärungen, so viele unterschiedliche Briefe, weil auch einfach jeder schreiben kann, er ist diese und diese Gruppe. Also es gibt da ja, es gibt kein Copyright und deswegen auch dieser Punkt mit dem Franchise, warum ich das so schwierig finde. Es gibt kein Copyright für irgendwelche Begriffe. Es gibt keine Patente für irgendwelche Begriffe innerhalb der linken Szene. Es gibt keine Definition für irgendwas. Jeder kann sich so nennen, wie er das möchte, ohne Probleme. Aber was ich interessant finde, ist, dieser Vulkan ist vor 15 Jahren ausgebrochen. Diese Gruppierungen, die da jetzt in Erscheinung getreten, zum einen hätten die sich nicht so genannt, hätte ich, aber gut, ich komme jetzt auch nicht aus Berlin, das heißt, haben diese Vulkangruppen sowieso nie so direkt betroffen, aber ich hatte die komplett schon wieder vergessen. Also ich hatte überhaupt keinen Plan mehr davon, dass diese Gruppen überhaupt existieren. Weil sie ja eben auch in meinen Augen eine sehr spezifische Ausrichtung haben und gerade dieser Öko-Bereich jetzt nicht so, also Öko-Terrorismus oder Öko-Anschlagsbereich nicht so das ist, was mich groß interessiert hat. Deswegen waren die für mich so ein bisschen aus dem Gedächtnis raus und deshalb war jetzt vor allem auch so mein Aspekt, wieso nennen die sich jetzt tatsächlich wieder so? Welchen Effekt bringt das, wenn die sich so nennen? Das, was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist, dass es und das ist jetzt so ein bisschen meine Erklärung. Ich vermute, dass es nicht die gleiche Gruppe ist und ich vermute auch, dass es nicht oder dass es keine großen oder eigentlich gar keine Überschneidungen zwischen diesen Vulkangruppen gibt, sondern warum hat man sich so genannt? Meine Vermutung ist die, dass man einfach diesen in Berlin wahrscheinlich größere Aufmerksamkeit für den Begriff Vulkangruppe nutzen wollte, um eben vielleicht auch das, was ja nicht erfolgreich war, nämlich die Veröffentlichung der ersten Erklärung in unterschiedlichen Plattformen oder unterschiedlichen Medien, dass die durch dieses Dropping vom Begriff Vulkangruppe eher gelingt, als wenn man sich einen anderen Namen gibt. Und wir haben ja in anderen Bundesländern auch Gruppierungen, die andere Namen haben. Aber in Berlin scheint eben dieser Begriff Vulkangruppe, haben diese Menschen wohl gedacht, eine größere Aufmerksamkeit zu generieren, weshalb man sich so nennt. Also um deine Frage jetzt ganz kurz zu beantworten, ich würde vermuten, dass dort gar keine Überschneidungen vorhanden sind, weil, wie gesagt, jeder kann sich so nennen und es gibt da in meinen Augen jetzt nichts, was unbedingt da eine Verbindung herrscht. Auch vor dem Hintergrund, das ist 15 Jahre her, die Leute sind 15 Jahre älter. Also entweder waren sie damals unser Alter, so Anfang, Mitte 15, wir sind ja noch jung, und damit wären sie jetzt über 40. Und das ist, glaube ich, schon so, dass ich sagen würde, also weiß ich nicht.
Also, genau. Also ich habe ja auch deswegen eingangs auch zwei weitere Bekennerschreiben oder Schreiben auf Indymedia oder Knack mit angesprochen, weil die ja genau da einzahlen auf der Debatte. Auf die Debatte ist das eine Gruppe, die das von seit 2011 durchzieht oder sind es unterschiedliche Gruppen, die sich einfach so nennen, die entweder vielleicht irgendwie so lose miteinander verbunden sind oder einfach gar nicht. So einfach, wir machen das jetzt, wir nennen uns auch so, wir machen das jetzt. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass das einfach, dass man sich so organisiert als wir sind irgendwie die Vulkangruppe Köpenick, wir sind die Vulkangruppe Neukölln und die machen untereinander unabhängig, autonom voneinander Sachen, aber sind irgendwie lose vernetzt. Auch das glaube ich nicht, aber ich glaube, dieser Eindruck soll so ein bisschen entstehen. Und das wird aber auch bewusst genutzt und ich habe ja gesagt, es gab dann ein Statement, wo sich vermeintlich diese Vulkangruppe von 2011 von der aktuellen distanziert und sagt, so nicht. Das ist ein bemerkenswertes Statement, weil da steht auch so drin, dass sich zum Beispiel seit dem Ukraine-Krieg sowieso einiges geändert hätte, auch mit dem Blick auf kritische Infrastruktur, dass man sich da selber nur schwächen würde. Dann habe ich aber auch angesprochen, dass jetzt ja heute Neues rausgekommen ist von einer, die sich auch sagt, wir sind die echte Vulkangruppe von 2011 und wir solidarisieren uns eher mit der aktuellen. Wir sagen nicht, wir sind die, aber wir sagen, wir wollen uns nicht spalten lassen. Also das heißt, hier ist viel los. Wir können ja noch mal ein bisschen strukturierter darauf gucken. In Berlin gab es gibt so eine interne Bewertung der Polizei dazu. In Berlin gab es seit 2011 ja unterschiedliche, aber muss man sagen, über die Jahre hinweg fast kontinuierlich immer wieder Anschläge von Menschen, die sich als Vulkangruppe bezeichnet haben. Die tauchen auch seit einiger Zeit dann jährlich immer im Verfassungsschutzbericht in Berlin und in Brandenburg auf. Und es geht immer im weitesten Sinn um kritische Infrastruktur. Aber die Polizei hat dann hier, die hat das aufgelistet, was wurde angegriffen, wo war das. Was war das Vorgehen? Also Brandanschlag auf eine Kabelbrücke, Brandanschlag auf einen Kabelschacht und dann hinten auch das konkrete Ziel, wo man dann so ein bisschen vielleicht auch die Ideologie rausgucken kann. Am Anfang ging es tatsächlich, als allererstes ging es um die Verhinderung, also es ging um Kabelschächte und man wollte die Bahn, also die Deutsche Bahn da behindern und zwar ging es um Verhinderung von Transport von Atommüll und Waffentransporten. Also da bist du eigentlich ja viel klassischer, so, ne? Viel klassischer unterwegs, viel direkter und nicht so diffus, so dieses fortschrittfeindlich, Technikfeindlichkeit etc. Dann ging es einmal irgendwie, war das konkrete Ziel die Verlängerung der 1. Mai-Nacht, steht hier quasi so, 2. Mai ist es nicht vorbei, so, man will den revolutionären Funken weitertragen. Dann gab es eine Solidarisierung mit Fridays for Future, dann gab es nochmal Anschläge auf Bundeswehr, Flugbereitschaft der Bundesregierung und sowas und so weiter und so fort. Und dann wird es spannender, ja, jetzt sind wir nämlich im Jahr 2020. Da gab es dann schon den ersten Anschlag auf eine Freileitung Strom. Und zwar sollte das das Heinrich-Hertz-Institut treffen, weil, und die Begründung war damals, weil die an der Corona-App mitgearbeitet haben. Hier sind wir dann ja schon eher wieder bei diesem Punkt der Technikfeindlichkeit, Überwachung, Digitalisierung und so weiter. Das fand man schlecht. Und dann ging es schon los. Und dann ging es schon los, der erste Anschlag auf die Baustelle der Tesla Gigafactory hier in Grünheide, also hier in Brandenburg in der Nähe, 2021 und dann 2024, März 2024, da stand ich auch in Grünheide, habe darüber berichtet, der große Anschlag auf diesen Strommast gegen die Gigafactory von Tesla, das hat ja auch international Wellen geschlagen, auch Vulkangruppe. Und dann hat keine Beachtung bekommen, letztes Jahr, ein kleiner Anschlag auf das Villenviertel in Grunewald, also im selben Gebiet wie jetzt, wo man mal dezidiert versucht hat, nur das Villenviertel, aber da ist nicht viel passiert. Aber da wurde eigentlich das, was jetzt passiert ist, im Bekennerschreiben schon angekündigt und dann eben jetzt der große Anschlag, den wir alle kennen, der ja wirklich, wo sie ja wirklich jetzt ihre Ziele, sagen wir mal, wo sie überperformt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass jeder dieser Anschläge von unterschiedlichen Gruppen gemacht wurde, sondern man das vielleicht schon ein bisschen zusammenfassen kann. Und ich würde schon sagen, der aktuelle Anschlag, der vom letzten Jahr im Grunewald und, glaube ich, auch zumindest beide auf Tesla, könnten meiner Meinung nach dieselbe Gruppe sein oder dieselbe verrückte Einzelperson, I don't know. Das ergibt sich meiner Meinung nach auch aus der Semantik und der ideologischen Interpretation der Bekennerschreiben. In dem letzten Tesla Villenviertel im Grunewald, also vom letzten Jahr der kleinere und der von jetzt, kommen auch in allen drei der Begriff der imperialen Lebensweise vor. Also ich glaube, es gab einen Turn, es gab, glaube ich, dann einfach Anfang 2021, 2022 eine neue Gruppe, die diesen Begriff Vulkangruppe benutzt hat und jetzt darunter operiert und das ist eben diese jetzt etwas weirde, fortschrittfeindliche, klimaradikale, anarcho-primitiven, so. Das würde ich sagen. Und jetzt, bevor ich noch abschließe, um das Ganze noch zu verkomplizieren, es gibt dazwischen immer wieder deutschlandweit, europaweit und in Berlin Anschläge auf kritische Infrastruktur von linken Gruppen oder zumindest von Gruppen, die sich als links bezeichnen und auch Bekennerschreiben veröffentlichen, die sich aber nicht Vulkangruppe nennen, aber ganz ähnlich agieren. So geschehen letztes Jahr im September in Berlin auf den Technologiepark Adlershof. Ein Bekennerschreiben, was aus derselben Feder stammen könnte, Vorgehen sehr, sehr ähnlich, aber der Begriff Vulkangruppe tauchte nicht auf. Auch damals waren mehrere Tage viele Haushalte in Berlin ohne Strom. Es gab auch Orte, wo man sich hinwenden konnte, um sein Handy zu laden, um sich aufzuwärmen und so weiter. Das heißt, es gibt so viele Anschläge, wahrscheinlich von Linken auf kritische Infrastruktur. Das Ganze ist richtig chaotisch. Es gibt einen Begriff, der da auch vorkommt im aktuellen Bekennerschreiben, der vorkam beim Anschlag auf Tesla und der eine eigene Internetplattform hat, wo auch fast zweimal im Monat ein Bekennerschreiben veröffentlicht wird von Anschlägen auf kritische Infrastruktur, auf Rüstungsunternehmen, auf die Bundeswehr. Die nennen sich Switch Off. Auch hier am Anfang wurde mal davon geredet, Switch Off sei eine Gruppe. Nein, das ist keine Gruppe, das ist auch eine Art Kampagne, habe ich in dem Zusammenhang schon gelesen. Das heißt, du schreibst immer Switch Off rein, immer wenn das irgendwie ideologisch mehr oder weniger da reinpasst. Und dann veröffentlichst du von mir aus auf Indie Media oder auf Knack irgendwie dein Bekennerschreiben und Switch Off diese Homepage, die repostet es dann und dann hast du da ein Feed von Anschlägen auf die kritische Infrastruktur, die alle zumindest laut Selbstbezeichnung linksradikal motiviert waren. Also crazy shit, da passiert sehr viel. Und ich glaube, die Vulkangruppen sind nur ein kleiner Teil und haben es aber genau deswegen geschafft, weil jetzt immer der Begriff Vulkangruppe da verwendet wird, diese große Aufmerksamkeit zu bekommen. Und natürlich, weil dieser Anschlag auch sehr extrem war.
Es gibt, also du hast jetzt ja schon gesagt, es gibt auch noch andere Gruppen. Es gibt ja noch deutlich mehr Möglichkeiten auch. Deutschland ist ja auch deutlich größer als Berlin. Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht der Switch, auf den wir am Ende nochmal zu sprechen kommen. Ja, es gibt immer wieder Anschläge auf die kritische Infrastruktur. Ich versuche es jetzt aber mal chronologisch aufzuordnen von dem, was du gesagt hast, weil du vorhin ja nochmal diesen Aspekt des Primitiven mit hineingenommen hast, will ich dann doch nochmal kurz auf den ersten Anschlag kommen, also auf die allererste oder zweite Anschläge der Vulkangruppen. Es gab ja auch noch dieses Heckler-Empfangskomitee. Also vielleicht noch mal kurz. Die erste Vulkangruppe hat sich nach diesem Vulkan in Island genannt, dessen Namen ich nicht aussprechen werde. Dann gab es parallel noch dieses Heckler-Empfangskomitee. Heckler vom Waffenhersteller Heckler & Koch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein. Quatsch.
Ja, der Vulkan ist genau. Auch ein Vulkan.
Genau, es war auch ein Vulkan. Aber praktischerweise angelehnt, ich glaube, Heckler und Koch schreibt man auch anders, mit E-L hinten, E-R hinten. Aber dieses zweite hat schon ein bisschen anderen Ansatz gehabt. Es geht bei, also zum einen, um vielleicht auch nochmal diesen Punkt aufzumachen, beide Gruppierungen haben sich auf Vulkanausbrüche dann bezogen. Und das haben wir heute gar nicht mehr. Also dieser Bezug zu ausbrechende Vulkane. Ich weiß gerade gar nicht, wann in den letzten Wochen, Monaten nochmal ein größerer Vulkan ausgebrochen ist. Doch irgendwo ist letztens einer ausgebrochen, aber das ist jetzt nicht damit reingenommen. Und worauf ich hinaus wollte, ganz unabhängig von dem, was da jetzt reinspielt, ist, dass diese Gruppierung auch innerhalb der linken Szene damals schon kritisiert worden sind für das, was eben gemacht wurde. Es gab damals, und das ist jetzt auch schon 15, 16 Jahre her, ein Buch, das nannte sich Der kommende Aufstand, ist so ein französischer Essay gewesen, den ganz viele ganz toll fanden, der aber von ganz vielen auch kritisiert worden ist, weil er eben, weil dieses Buch Der kommende Aufstand, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, was da alles drin stand, aber auch der hat so ein bisschen, und das würde wiederum doch zu dem passen, was du vorhin gesagt hast, von so einem Rückschritt oder Rücktritt aus der Zivilisation so ein bisschen gesprochen. Ist ganz verkürzt, wie gesagt, aber der wurde sehr stark kritisiert, vor allem in der Jungle World zum Beispiel wurde Der kommende Aufstand kritisiert, aber auch in anderen Zeitungen. Und diese Vulkangruppierung haben sich wohl positiv, so wurde es zumindest damals interpretiert, auf eben die Idee des kommenden Aufstandes bezogen. Das ist so vielleicht das, wo man sagt, okay, da haben wir eine gewisse Kontinuität, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir hier eben keine fortschreitenden Gruppen haben, sondern eben wahrscheinlich unabhängig voneinander agierende Gruppen, die sich dann eben immer wieder darauf beziehen. Und tatsächlich habe ich jetzt den Rest, den du gesagt hast, gar nicht mehr im Kopf.
Ist auch okay. Ich habe gesagt, dass ich das auch glaube, aber dass ich glaube, dass zumindest 3 oder 4 der letzten Anschläge wahrscheinlich doch von derselben Gruppe gemacht wurden. So, insbesondere der auf Tesla und der jetzt.
Genau, das ist noch der Punkt. Also vielleicht auch das so ein bisschen die Unterschiede. Die ersten Anschläge, die waren ja wirklich sehr, oder diese 2011, 12 waren, oder die ersten 2, 3 Jahre, waren sie eigentlich immer gegen oder mit der Begründung immer gegen das Militär gerichtet. Deswegen bin ich auch auf Heckler und Koch gekommen. Das war sozusagen diese erste Welle. Und die richtete sich ja vor allem gegen die Bahn. Eben hattest du ja auch schon gesagt, Castortransporte und eben Waffentransporte mit der Bahn. Und dann war ja eine ganze Weile Pause. Und dann kam das, was du auch beschrieben hast, diese anderen Anschläge. Und da würde ich sagen, das wird definitiv schon eine andere Gruppe sein. Und dann haben wir eben noch die letzte Gruppe. Und das finde ich dann wiederum spannend, weil die sich ja eigentlich, und das passt wiederum dann so ein bisschen zu dem, was du mit diesem Primitivismus meintest, dass nämlich die Anschläge auf Tesla, 2021, als der erste Anschlag auf Tesla war, oder auf das Tesla-Gelände.
Auf die Baustelle.
Genau, auf die Baustelle. Tesla ist ja eigentlich, damals wurde er ja eher noch so als pro-Umwelt, pro-Öko, also als eine Art von Öko-Auto, ich sage jetzt mal verkürzt, gesehen. Und damals war ja dieser ganze Aspekt mit Musk ist so ein Freak noch gar nicht so, so offensichtlich und so bekannt, wie es jetzt, wie jetzt die Entwicklung war. Das heißt, das ist ja wirklich eher so ein komplett anderer Ansatz, dass man hier eben Tesla angreift, auch vor dem Hintergrund, wenn ich mich recht erinnere, es gab ja Proteste der Anwohner gegen Tesla, weil man Angst
davor hat. Und der AfD.
Und der AfD. Stimmt, ich erinnere mich. Auf jeden Fall ging es ja auch irgendwie um den Aspekt des Grundwassers etc. Und das passt ja, oder das ist ja spannend, weil ja eigentlich diese Öko-Ansätze eher positiv sich auf Elektroautos beziehen. Und das wiederum passt dann gar nicht so sehr da rein. Das heißt, auch hier ist es so eine sehr.
Ja, die Gruppe ja jetzt auch, die aktuellen Bekenner schreiben da ja auch schon sehr dezidiert. Und da sind sie ja schon wieder fast ein bisschen schlauer als viele Postmoderne zu sagen, dass sie natürlich auch den grünen Kapitalismus kritisieren, dass das in der Form natürlich nicht gehen kann.
Ja, das genau, das ist das, was sie jetzt in dem aktuellen Schreiben. Ich würde gerne auch nochmal zu einem der Schreiben zurückkommen. Du hast ja gesagt, es gibt unfassbar viele und eines finde ich ja doch relativ interessant, von welcher Art von Gruppierung das jetzt kommt oder nicht. Antwort auf die in Anführungsstrichen Distanzierung der ehemaligen Vulkangruppe. Und dann schreiben die hier, also vom 8.1., 14.06 Uhr auf Indymedia veröffentlicht. Finde ich da ganz interessant. Die schreiben nämlich, dass ihr euch gerade jetzt meldet, nach unserem erfolgreichen Schlag gegen das Gaskraftwerk Lichterfelde, nach den Aktionen gegen Tesla und die Infrastruktur der Zerstörung, ist bezeichnend. Es ist der Reflex derjenigen, die ihren Frieden mit den Verhältnissen gemacht haben und nun fürchten, dass der Ruß unseres Feuers ihre bürgerliche Fassade beschmutzt. Ihr sprecht von, in Anführungsstrichen, Missbrauch des Namens. Wir sprechen von notwendiger Evolution. Ihr sprecht von Verantwortung wieder, in Anführungsstrichen. Wir nennen es Feigheit vor der Konsequenz. Diese Antwort, ob sie jetzt von der Vulkangruppe ist oder nicht, vielleicht auch dazu nochmal, das ist wirklich ein bisschen unübersichtlich und wie gesagt auch nicht groß nachvollziehbar, wer von oder was von wem ist. Das, worauf ich mich jetzt hier beziehe, ist vom 8.1. Zwei Stunden später ist dann nochmal ein offener Brief, auch bei Indymedia veröffentlicht worden, der dann auch wieder diesen ganzen Namen trägt. In dieser Version ist jetzt, steht hier nur Vulkangruppe. Das heißt, es kann auch irgendeine verquere Gruppierung sein, die sich hier äußert. Ich finde es aber dahingehend spannend, weil es eben auch nochmal aufzeigt, in was für einem Dunstkreis sich diese Gruppierungen bewegen und wohin diese Form der Radikalisierung auch führen kann. Natürlich, jetzt muss man auch immer dazu sagen, das ist so dieses klassische Phänomen, ne? Social Media oder die Internetradikalen sind auch da, auch in der Linken, ganz oft vorne mit dabei, wenn es um das Schreiben geht. Aber das liest sich wie ein bisschen aus diesem Film. Ja, es ist nochmal mit dem Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier, wo gefühlt alle paar Jahre wieder, hier jetzt auch in der linken Szene, die gleiche Diskussion kommt, nämlich die Frage danach, Theorie, Praxis, Mischform, Bezug etc., weil dann diese Gruppe oder diese Antwort, die jetzt hier geschrieben wird, sich eben genauso liest wie diesen Streit, den es schon vor zig Jahren gab. Ich zitiere nochmal aus dieser Antwort. Ihr wolltet Applaus aus der linken Szeneblase, aber keine Konfrontation mit der Systemfrage. Die Spaltung war die Folge eurer Weigerung, anzuerkennen, dass der Kapitalismus nicht nur in Panzern an die Front rollt, sondern durch die Stromleitung, die Serverfarmen und die Pipelines jeden Tag einen Krieg gegen diesen Planeten und seine Bewohner führt. Ihr seid gegangen, um Bücher zu lesen und euch in Diskussionszirkeln zu verstecken. Wir sind geblieben, um die Lunte neu zu legen. Und das finde ich jetzt spannend und das, wir wissen nicht, ob das diese Vulkangruppe ist oder ob das jetzt, wie du es vorhin mal genannt hast, so ein einzelner Spinner war, der das jetzt hier geschrieben hat. Was ich hier wieder drin lese, ist, dass diese Person sagt oder diese Gruppierung sagt, die wollten eine Systemfrage stellen. Wenn das so wäre, und das würde hier so ein bisschen darauf hindeuten, dass es eben nicht von dieser originalen Vulkangruppe oder originalen von Anfang des Jahres Vulkangruppe stammt, dass sie hier plötzlich diese Systemfrage mit einführen. Denn die Systemfrage ist ja genau das, was sie nicht machen, sondern sie machen ja diese verkürzte Kapitalismuskritik, indem sie den Reichen die Schuld geben. Und das ist, wie gesagt, eine Diskussion, die 15, 20, 30 Jahre alt ist. Du hast es ja auch schon gesagt, hate the game, not the player etc. Und das machen sie aber nicht. In dieser ersten Version machen sie genau das Gleiche wieder. Sie hassen die Player und nicht das System. Und das ist doch genau das, was wir hieraus lesen, was eben diese Antwort auch wieder macht. Und wie gesagt, dann kommen wir ja noch zu dem, was wir im weiteren Bezug dann noch haben mit dem offenen Brief, auf den wir vielleicht zum Schluss auch noch mal kurz eingehen sollten.
Ja, dieser offene Brief, das ist ja natürlich ganz spannend, weil es gab erstmal vor dem offenen Brief schon ein weiteres Posting bei Indie Media dann. Und zwar, der dann die Richtigstellung war, das habe ich auch schon erwähnt, da hat diese vermeintliche Vulkangruppe, die den Anschlag begangen hat Anfang des Jahres, gesagt, wir wollen erstens richtigstellen, dass es uns, wir ein bisschen bedauern, wer da alles getroffen wurde, zusätzlich, also nicht nur die Reichen. Und zweitens, man sagen wollte, Russland war es nicht, sondern wir waren das schon selber. Und dann kommt eben jetzt nochmal der offene Brief, der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Man will das quasi nochmal erläutern, warum, dass man natürlich auch bedauert, dass so viele davon betroffen wurden, aber man weint zum Beispiel den toten Villenvierteln keine Träne hinterher. Und man will auch nochmal darauf Bezug nehmen, ich habe es ja gesagt, russischer Terror, Fragezeichen, Distanzierungsfragezeichen, Trolls, Geheimdienste. Da sagt man auch nochmal, dass man nicht, dass es jetzt hier keine russische False Flag war, sondern man das schon selber war. Und ich glaube ganz klar, dass das zum Beispiel, um das jetzt vielleicht abschließend zu sagen, wenn du darauf hinaus wolltest, nicht, dass das russische False Flag war, die Einschätzung der Behörden, man muss die nicht immer glauben, aber in dem Fall ist die schon sehr eindeutig, dass sie glauben, es ist authentisch, sie glauben, es sind linke, linksextreme Gruppierungen. Ich finde es auch so bemerkenswert, dass es plötzlich die Leute sind, die sonst immer sagen, zum Beispiel irgendwie sich der AfD entgegenstellen oder so Verschwörungstheoretikern entgegenstellen und sagen, nein, die Drohnenüberflüge, diese ganzen hybride Kriegsführung, die gibt es, die geht von Russland aus, die Schattenflotte, was weiß ich, verteidigt man gegen Leute, die sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das sind nicht die Russen, das war alles gar nicht so schlimm. Die sagen dann, hier, nee, aber die Behörden, die Gedienste, die sagen alle, das sind die Russen und ihr tut so, als seien sie es nicht. Da ist hier jetzt verkehrte Welt, die plötzlich irgendwie einfach nicht wahrnehmen oder nicht akzeptieren, was die Ermittlungen halt hergeben und einfach aus ihrem, weil sie es einfach sich nicht anders vorstellen können oder weil sie sich nicht vorstellen können, dass Linke sowas machen, dann plötzlich jetzt das irgendwie Russland in die Schuhe schieben wollen, weil immer, wenn sie an kritische Infrastruktur, sie einfach an Russland denken. Das finde ich so ein bisschen billig, weil es spricht meiner Meinung nach auch nicht so viel dafür.
Vielleicht auch nur zum Hintergrund, also diese ganze Frage oder diese Auseinandersetzung damit, dass es ja oder ob das, es ging ja vor allem darum, ob der Text eigentlich in kyrillischer Sprache wäre und dann vom Kyrillischen ins Deutsche übersetzt wurde. Das ist ja wohl irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, Taz war das, glaube ich, die das veröffentlicht haben, die dann eben, ich glaube, es waren aber auch nur zwei Aspekte, Giffey, die falsch geschrieben wurde und noch irgendwas anderes, was falsch geschrieben wurde.
Vance wurde halt, also J.D. Vance wurde mit wie die Schuhmarke geschrieben, V-A-N-S und nicht V-A-N-C-E. Und das würde laut irgendwelchen KI-Analysen und so weiter dafür sprechen, dass es aus dem Kyrillischen übersetzt wäre, weil wenn man quasi bei Google Translate Vance auf Kyrille schreibt, übersetzt es einem Vance falsch geschrieben. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe es nicht nachgeprüft. Es haben auch weitere Leute irgendwie die KI gefragt, aus welcher Sprache wurde das übersetzt und dann gibt es bei X Leute, die haben von irgendeiner KI eine Antwort bekommen, dass es aus dem Russischen übersetzt wurde. Ich habe unterschiedliche KIs gefragt und die KI hat mir immer gesagt, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein deutscher Text, ein original deutscher Text ist, ist sehr hoch und es ist fast ausgeschlossen, dass dieser Text übersetzt wurde. Und deswegen auch der Appell grundsätzlich an alle, know your prompt, weil ich glaube, wenn du die KI entsprechend fragst, kriegst du auch die entsprechende Antwort.
Das ist nämlich der Punkt, auf den ich jetzt ein bisschen hinaus will. Also, dass man sowieso bei dem, was die KI einem ausgibt, egal welche das ist, immer noch ein bisschen kritisch sein muss, ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und das Problem dahinter ist auch, es gibt Leute, die sind oder die haben ja ein Studium, in dem sie wirklich eine inhaltliche Analyse von Texten, Sprachanalyse etc., das alles machen können. Die können sich sowas angucken, aber doch nicht eine KI, die mit zigtausend Sachen zwar trainiert ist, aber die immer eben trainiert ist und wo Ergebnisse halt auch immer verfälscht sein können. Nichtsdestotrotz ist es dahingehend spannend, dass man natürlich trotz dessen nicht ausschließen kann, dass es auch russische Anschläge auf die deutsche Infrastruktur geben kann. Aber, und da bin ich deiner Meinung, in dem Fall ist es, glaube ich, relativ deutlich, dass das irgendwelche Linken waren, die das gemacht haben, weil, gesagt, es gibt eine gewisse Kontinuität, was das angeht. Es gab ja auch früher schon ganz andere Gruppen, die Brandanschläge verübt haben auf die unterschiedlichsten Bereiche. Und das hier das Ding ist in meinen Augen, gerade für eine Auseinandersetzung innerhalb der linken Szene, in meinen Augen sehr stark nach hinten losgegangen, weil diese Gruppierungen ja eigentlich immer auch so tun, als ob sie eben im Sinne des Volkes, ist jetzt der falsche Begriff, aber der Menschen handeln wollen. Und in dem Fall haben sie ja genau das Gegenteil davon bewirkt, indem sie nämlich mit ihrer verqueren Kapitalismuskritik eben auch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc. davon betroffen gemacht haben. Was ich aber spannend finde, ist der ganz andere Dreh dahinter, nämlich wie angreifbar die deutsche Infrastruktur für oder wie einfach es ist, die deutsche Infrastruktur oder sagen wir mal die Berliner Infrastruktur lahmzulegen. Ob es in anderen Bundesländern heißt es ja, so einfach wäre das bei uns nicht möglich etc. Also keine Ahnung, ob das jetzt nur ein Berlin-Problem ist oder ob das auch woanders vorkommen kann. Dazu bin ich auch viel zu wenig in dem Thema drin. Nichtsdestotrotz ist es spannend, wie angreifbar deutsche Infrastruktur zu sein scheint oder auch wie einfach deutsche Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Da reichen ja schon mal wieder 5 bis 10 Zentimeter Strähe und es fährt kein Zug mehr. Aber das sind ganz andere Debatten.
Ja, aber da sind wir ja dann tatsächlich bei den Russen, wenn es um die Anfälligkeit der deutschen Infrastruktur geht, weil diese hybriden Angriffe der Russen, die gibt es ja wirklich, nur eben in diesem Fall nicht. Aber wenn die Infrastruktur eben anfällig ist, dann ist sie eben nicht nur anfällig für linksextreme Anschläge, sondern auch für Sabotage von Russland. Ich möchte noch zum KI-Thema abschließen, um das nochmal zu verdeutlichen. Es geht auch hier nicht darum, auch so fortschrittfeindlich zu sein und sagen, die KI erzählt nur Quatsch. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man den Prompt so schreiben kann, dass eben die KI deine Erwartungen erfüllt. Und das ist das Problem, um das vielleicht als ein ganz simples Beispiel zu vergegenwärtigen. Wenn du die KI zum Beispiel fragst, aus welcher Sprache wurde dieser oder könnte dieser Text übersetzt worden sein, dann sagt die KI im Zweifelsfall nicht als erstes aus keiner, sondern versucht deine Annahme, weil sie diese Annahme als gegeben interpretiert, zu bestätigen und rechnet dir dann irgendwelche Wahrscheinlichkeiten aus und sagt dir dann, ja, könnte aus dem Russischen sein, aber denkt nicht mit, dass es auch gar keine sein könnte. Und das sind so Problematiken, wenn man KI benutzt. Ist jetzt eigentlich auch nicht unser Thema und ich bin auch nicht der Experte, aber so, da möchte ich nochmal dran warnen. Und ich möchte nochmal sagen, was auch gegen Russland spricht, ist, meiner Meinung nach gäbe es für Russland gar keine Motivation, es jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Und zwar nicht, weil Russland sagen würde, wir waren es, aber was will Russland mit Sabotage, mit dieser hybriden Kriegsführung? Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. Und wenn da kein Bekennerschreiben gewesen wäre, wenn da gar nichts gewesen wäre und die Bevölkerung hätte geglaubt, das seien die Russen gewesen, die sowas Krasses in Deutschland gemacht hätten, was dann für Debatten losgegangen wären in der deutschen Bevölkerung, wie die deutsche Bevölkerung dann gespalten wäre, dann hätte es wieder irgendwie die AfD gegeben oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die gesagt haben, nein, das stimmt doch gar nicht, das waren gar nicht die Russen. Und die anderen sagen, doch, das waren auf jeden Fall die Russen, jetzt müssen wir zurückschlagen und so weiter und so fort. Dann würden die einen wieder Kriegstreiber schreien und die anderen würden wieder Russland-Trolle schreien. Das würde wäre viel schlechter für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, wenn die Leute wirklich glauben würden, es seien die Russen und nicht jetzt alle gegen die Linksextremen, weil es gibt wirklich keinen, der jetzt irgendwie sagt, so gut wie keinen, der sagt, ey, eigentlich coole Aktion.
Nee, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Also, wobei ich nicht glauben würde, Russland hat ja tatsächlich unterschiedlichste Aspekte gemacht. Also, gibt ja auch diese Debatten über die Drohnen an den Flughäfen etc.
Ja, aber das meine ich ja. Das hat viel mehr Sprengpotenzial, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es die Russen waren, weil es dann immer die Idioten gibt, die das dann auch noch verteidigen und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das sind irgendwelche Hobby-Drohnenpiloten oder sowas.
Ja, genau. Und es gab da ja auch nie Beweise für. In dem Fall haben wir jetzt hier aber ein Schreiben und das zeigt auch nochmal mehr, dass das hier eben nicht die Russen gewesen sind, weil sonst hätte man ja tatsächlich bei diesen ganzen Drohnenangriffen etc. auch irgendwelche Bekennerschreiben haben können. Wobei man natürlich, und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen das, was da vielleicht mit reinspielt, du erinnerst dich bestimmt noch an den Wahlkampf, an diese verstopften Autos, wo dann diese Kampagne gegen die Grünen gefahren worden ist, wo ja tatsächlich herauskam, dass das wohl irgendwelche russischen Wegwerftrottel waren. Aber das ist wiederum nochmal eine ganz andere Debatte und ja auch ein ganz anderes Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Also man muss sagen, es gibt sowas, Aber das, was wir hier haben, kann man wirklich relativ safe einem Teilaspekt der linken Szene zuordnen. Auch weil eben diese ganze Debatte auf Indymedia so eine Fahrt aufgenommen hat, da weiß man alles klar. Wenn die viel schreiben, dann haben wir hier tatsächlich irgendwelche Zecken am Werk.
Ja, eben. Und wenn man sich streitet, dann weiß man auch, es sind Linke.
Genau.
In diesem Sinne, folgt uns, liked uns, empfehlt es euren Freunden weiter auf allen Plattformen, kommentiert. Danke, tschüss.
Schaltet uns bitte nicht den Strom ab. Bis zum nächsten Mal.
Sonst tappen wir im Dunkeln wie die Polizei.
Autsch.